ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Ja, herzlich willkommen auch von mir an euch alle zum Opening Panel der diesjährigen Republika 2026 mit dem Claim Never Gonna Give You Up.
Die Moderatorin und Science-Fiction-Expertin Isabella Herrmann eröffnet das erste Panel der Republika, die in diesem Jahr unter dem Motto Never Gonna Give You Up stattgefunden hat. Die digitale Gesellschaftskonferenz rief dazu auf, nicht aufzugeben angesichts der multiplen Krisen in unserer Welt. Wir schauen heute darauf, was das für den krisengebeutelten Journalismus bedeutet. Tauchen Sie also mit mir in der nächsten Stunde ein in die spannendsten Panels zu diesem Thema auf der Republika 2026. KI, künstliche Intelligenz ist ein Mega-Hype und auch hier im Medienmagazin haben wir in diesem Jahr schon oft über das Wohl und Wehe von KI im Journalismus gesprochen. Und auch in der Branche kann man sehen, Stellen für KI-Manager werden ausgeschrieben, KI-Fortbildung für Mitarbeitende angeboten. Das Thema ist überall präsent. Die Hoffnung, mehr Effizienz und mehr Kapazitäten auch für große Recherchen. Doch ist das wirklich so? Maria Exner leitet seit 2022 als Intendantin das Innovationszentrum Publix, ein Haus für gemeinwohlorientierte Medien- und Non-Profit-Organisationen. Und ihr Talk auf der Republika war, warum KI die Medienkrise nicht lösen wird. Sie sagt, KI erscheint im Journalismus oft als Versprechen, schneller, billiger, besser. Und deshalb wollte ich von ihr wissen, warum sind diese Hoffnungen aus ihrer Sicht so verführerisch, gerade in einer Branche unter Druck?
Der journalistische Teil der Medienbranche sucht natürlich nach Einsparungen. Potenzial. Ja. Also wir haben das sozusagen Wegbrechen von größeren Teilen der Werbeerlöse immer noch nicht kompensiert. Redaktionelle Arbeit ist teuer. Und deswegen ist es für mich auch überhaupt nicht verwunderlich, dass man jetzt in dieser Branche sehr, sehr stark versucht, mit KI eigentlich Prozesse zu automatisieren, die sonst sehr viel menschliche Arbeitskraft und Geld kosten.
Trotzdem sagen Sie ja, das sind falsche Hoffnungen, die man sich damit macht und haben das mit Ihrem Vortrag auch untermauert. Welche Erkenntnisse aus der Forschung, aber auch aus der Praxis haben Sie zuletzt am meisten überrascht?
Also mich hat überrascht, wie eindeutig eigentlich jetzt schon das Bild ist von Forschern, die im Prinzip mit so einer Art anthropologischer Brille, also oder die Ethnographen beobachten, was in Redaktionen passiert, wenn KI-Tools eingeführt werden im redaktionellen Prozess. Also die wirklich sich daneben setzen und gucken, was machen die Kolleginnen und Kollegen da. Dass die jetzt eigentlich schon klar sagen können, dass sich diese Idee von die KI übernimmt Routinetätigkeiten und dafür wird dann Raum frei für das, was wir alle in dieser Branche wollen, nämlich mehr genuine Recherche zu machen, dass sich dieses Versprechen nicht einlöst, weil rund um den Einsatz dieser Technologie sehr viel vorbereitende menschliche Arbeit gemacht werden muss und sehr viel nachprüfende menschliche Arbeit gemacht werden muss. Das heißt, KI quetscht sich da so rein in den redaktionellen Prozess, kann auch Dinge, die ein Mensch so schnell nicht könnte, zum Beispiel große Datensätze analysieren, aber es braucht rundherum sehr, sehr viel routinemäßige Überprüfung und mehr Freiraum für kreative, genuine journalistische Arbeit wird dadurch eben nicht.
Glauben Sie, dass der Einsatz von KI in Redaktionen die Medienkrise sogar weiter verschärfen könnte? Und wenn das so ist, woran genau machen Sie das fest?
Also ich glaube zumindest, dass wir sehen, dass sagen wir mal, eine der Hauptprobleme, nämlich, dass wir es mit einem gehörigen Misstrauen, gerade in journalistische Inhalte, zu tun haben inzwischen, dass wenn jetzt Redaktionen rausgehen und sagen, dieser Teil unseres Programms ist KI-generiert worden, dass sich dann sozusagen zwei Effekte überlagern. Also zu dem eh schon bestehenden Misstrauen kommt jetzt noch das Misstrauen gegenüber KI-generierten Inhalten mit dazu, was im Endeffekt nicht dazu führen wird, dass wir das, was eigentlich für alle Medien die wichtigste Währung ist, nämlich eine Bindung und eine vertrauensvolle Bindung zu ihrem Publikum wirklich erreichen können. Also da glaube ich, muss man extrem vorsichtig sein, weil auch Transparenzhinweise, das zeigt eine Initiative aus Schweden, da haben sich mehrere Publisher zusammengetan und mal ausgewertet, was ihre Transparenzhinweise rund um KI-generierte Inhalte oder Einsatz von KI eigentlich machen. Und die zeigen, selbst diese Transparenzhinweise führen eher dazu, dass die Leute verwirrt sind und falsche Annahmen darüber haben, wo genau im redaktionellen Prozess KI.
Also Vertrauen ist ein großes Thema, wenn es um das Thema KI geht, weil eben der Einsatz von KI auch Vertrauen kosten kann. Was würde denn wiederum Medien eigentlich helfen, wenn es nicht KI ist, um eben Vertrauen wieder zu gewinnen?
Ja, es gibt ja diesen schönen englischen Ausspruch, how the sausage gets made. Also Journalismus muss echt erklären, wie das, was wir tun, eigentlich gemacht wird. Ja? Wie viel menschliche Arbeitskraft auch da drin steht. Also wie eine Nachricht, egal aus einem Kriegs- und Krisengebiet oder auch aus einem anderen Teil Deutschlands, eigentlich zu den Menschen kommt. Das ist etwas, was sich Menschen auch, wenn man sie befragt, wirklich auch klar wünschen. Ja? Mehr Einblick zu bekommen, mehr erklärt zu bekommen, mitgenommen zu werden. Und das ist was, das kann die KI wirklich nicht leisten.
Sie haben die Idee eines KI-News-Agenten aufgebracht, wo also mehrere Redaktionen oder Medienhäuser sich zusammenpacken, um dann dort, wenn Menschen über KI ihre Antworten suchen, einen anzubieten, wo man gemeinsam sozusagen die News dann anbietet. Sind wir jetzt im KI-Zeitalter an einem Punkt angekommen, wo wir also viel stärker in Synergien anstatt in Konkurrenz denken müssen? Weil normalerweise würde ich behaupten, möchte natürlich ein Spiegel beispielsweise gerne die Schlagzeile haben, schneller als die Zeit, schneller als die Welt, wer auch immer. Das widerspricht ja eigentlich so ein bisschen dieser Logik, gemeinsame Sache an der Stelle zu machen.
Das ist ein super relevanter Punkt. Und ich glaube, das ist wirklich die große Veränderung, die vor der journalistischen Medienbranche steht. Nicht ein Einheitsbrei, also dass die Marken verschwinden, dass auch redaktionelle Haltung verschwindet, die total wichtig ist. Also es ist total wichtig, dass wir ein konservativeres, ein liberaleres und vielleicht auch ein dezidiert linkes Medium in Deutschland haben. Aber dort, wo es Sinn macht, zum Beispiel eben zu sagen, bei Nachrichteninhalten geben wir alle unsere Inhalte in einen Topf, sodass wir eine Infrastruktur schaffen, die zum Beispiel Schülerinnen und Schüler sinnvoll durch ihren Alltag begleiten kann. Aber auch ältere Menschen, ja, und auch Menschen erreichen kann, darum geht es uns bei Publix ja ganz stark, wenn wir über gemeinwohlorientierte Öffentlichkeit reden, Menschen erreichen können, die eben auch sozioökonomisch gar nicht in der Lage sind, ein Spiegel-Abo abzuschließen, ja, die das nie machen werden, die aber trotzdem einen Anspruch haben in der Demokratie auf geprüfte, wahrheitsgetreue und unabhängig recherchierte Informationen. Und um solche Angebote zu schaffen, kann es nur über Kooperationen gehen. Und wir sind involviert in einem Projekt, das nennt sich Beyond News. Das machen wir eben unter anderem mit der dpa. Astrid Meyer hatte diese Idee gestern hier auf der Republika aufgebracht, die stellvertretende Chefredakteurin. Und die alle Führungskräfte, die da engagiert sind, sagen, die Bedrohungen, die durch diese massenhafte Verbreitung von KI-Anwendungen auf uns zukommen, werden wir nur gemeinsam abwenden können und lösen können. Also da nehme ich schon in der Medienbranche tatsächlich auch eine Offenheit wahr, stark in diese Richtung zu denken und zu arbeiten.
Maria Exner, Journalistin und Intendantin von Publix, darüber, warum KI aus ihrer Sicht die Medienkrise nicht lösen wird. Wir sprechen gleich mit der Journalistin Edda Öztürk. Sie hätte eine Idee, wer den Journalismus retten könnte. Die Arbeiterkinder. Wir sind immer noch auf der Republika unterwegs. Street Credibility statt Elfenbeinturm. Wie ArbeiterInnenkinder den Journalismus retten. So hieß die Session der Schwestern Edda und Sarah Öztürk, die gemeinsam das migrantische Kollektiv für Journalismus und Social Media MiKRASS gegründet haben. In der Beschreibung zu dem Talk hieß es, die Vertrauenskrise im Journalismus lässt sich nicht wegprompten. Zeit, sie zurückzugewinnen mit Skills jenseits von KI-Hype und Studium. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe Edda Öztürk auf der Republika zum Interview getroffen. Der Claim ihrer Session war ja, wie ArbeiterInnenkinder den Journalismus retten. Also wollte ich natürlich wissen, wie retten sie ihn denn?
Danke für das Interview und danke, dass ihr das Thema sichtbar macht. Ich bin auch froh, dass wir das Thema hier auf der Republika setzen können, zusammen mit einem anderen Panel, zwei Sessions immerhin, die das Thema bedienen. Wir können den Journalismus retten oder halt nicht, weil wir sind viel zu wenige. Es braucht mehr von uns. Natürlich ist das mit den Augenzwinkern gemeint. Den Journalismus, der muss sich erstmal selber retten und das schaffen wir nur in Solidarität. Das heißt, es geht nicht nur um Arbeiterkids, es geht um Unterrepräsentation von Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationsgeschichte, queere Menschen. Das sind alles Menschen, die in den Redaktionen in der Unterzahl sind. Und ich meine, gemeinsam können wir den Journalismus retten, wenn er sich dann retten lässt.
Wenn wir bei den ArbeiterkinderInnen mal bleiben, was zeichnet die denn jetzt so besonders aus? Was bringen die vielleicht für andere Fähigkeiten mit, für besondere Fähigkeiten, die im Moment zumindest in den Medien eher runterrepräsentiert sind, wenn nicht sogar vielleicht fehlen?
Also da gibt es Soft Skills und es gibt Hard Skills, wenn man sich die Krisen in den Medien anschaut. Schau, wir haben 72% der Jugendlichen in Deutschland vertrauen JournalistInnen nicht mehr. Das ist eine riesengroße Vertrauenskrise. Und Menschen mit, die Arbeiterkinder zum Beispiel, haben Skills wie zum Beispiel Code-Switching oder Empathie. Also es gibt Studien, es gibt wenig Studien, aber die Studien, die es gibt, zeigen, dass Arbeiterkids einfach auch mehr Empathie hatten. Und Arbeiterkids sehe ich an der Schnittstelle zwischen diesem elitären Elfenbeinturm und der Straße, den Leuten mit echten Sorgen, also nicht mit echten Sorgen, aber mit anderen Sorgen, mit Sorgen, die den Elfenbeinturm gar nicht erreichen. Also können Arbeiterkids mit ihren Skills, aber auch mit den Hard Skills wie Code-Switching, die ja immer relevanter werden, weil guck dir die Gesellschaft an, die wird immer diverser und die Armut wächst. Das sind alles Sorgen, die sind beim ARD-Tagesschau gar nicht präsent oder nicht so präsent in der Sprache, in der Form, mit den Menschen vor der Kamera, hinter der Kamera, diese Themen alltagsnah bringen können. Also kurz gesagt, Arbeiterkids bringen Empathie, bringen Soft Skills, weil sie immer auf anderen bauen mussten, aber Hard Skills auch mit der Nähe zum Publikum und das sollte honoriert werden.
Vielleicht müssen wir einmal kurz Code-Switching erklären, was eigentlich so viel bedeutet, dass man also zwischen unterschiedlichen kulturellen Codes sozusagen hin und her wandern kann. Also man weiß sozusagen, sich vielleicht im ArbeiterInnen-Milieu zu bewegen, man weiß aber eben auch, wie man sich dann in einem Medienhaus zu bewegen hat, oder? Auch ein Stück weit?
Ja, es geht nicht nur um, also es ist genau wie du gesagt hast, um kulturelle Codes und das Switchen zwischen unterschiedlichen Lebensrealitäten. Und du hast jetzt gerade auch Tamam gesagt, das erste Mal hast du mir gesagt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in eine Community gehst, die von Armut betroffen ist und Tamam sagst oder mit einem türkischen oder kurdischen Menschen redest, dann boundet das sofort und dann hast du den Zugang zu diesen Menschen geschaffen. Wir haben das gerade ganz praktisch erlebt und alle, die gerade Tamam verstanden haben, steigen jetzt erstmal anders ein in diesen Dialog und damit erreichst du halt Leute. Und Code-Switching ist genau das, was du gesagt hast. Der Switch zwischen unterschiedlichen Realitäten, ob es kulturell ist und es bringt halt auch eine Feinfühligkeit mit, die viele Menschen gar nicht lernen können, weil sie nicht von dort sind. Das sind so unsichtbare Sachen, die gar nicht so in Worte zu fassen sind. Das heißt, wenn du ankommst und merkst, dass die Protagonistin zum Beispiel aufgeregt ist, dass du erstmal vielleicht, wenn du Türkisch kannst, auf Türkisch mit ihr redest, um zu sagen so, meine Schwester, mach dir keine Sorgen. Und dann hast du ganz anderes Interview, als wenn du reinkommst und diese Codes nichts beherrschst und dann einfach nur abfragst, das wäre so ein Frage-Antwort-Katalog. Das heißt, du brauchst Menschen zu Themen, die mit Menschen so reden, wie Menschen untereinander normal auch reden. Genau, das ist...
Tamam. Okay. Eigentlich sollten ja alle Redaktionen schon längst wissen, ich glaube, die meisten wissen das auch, ich glaube, die Umsetzung ist eher so die Frage, dass also Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen eben aus dem Arbeitermilieu fehlen und ganz dringend eigentlich in den Redaktionen gebraucht werden. Was würdest du sagen, wenn man das wirklich ernst nimmt, wie verändern sich dann die Themen und die Geschichten, wenn wir eben diese Menschen stärker in den Journalismus einbetten, sie umarmen?
Die Themen verändern sich gar nicht. Wir haben die gleichen Themen. Die Perspektiven verändern sich und dadurch holt man mehr Menschen ab. Man sagt immer, ja, Edda, du hast Migrationsthemen, du machst jetzt mal die Migrat-Themen, du redest über Rassismus, das ist absoluter Bullshit. Ich kann auch über Klima reden, über Vermögenssteuern, aber aus meiner Perspektive und das ist der Mehrwert.
Ihr habt ein Kollektiv gegründet, Migras, also eine Mischung aus Migras und eben krass, sozusagen, dass ihr krasse Menschen mit Migrationshintergrund seid, die auch eben krasse Sachen machen können, sozusagen. Was sind eure Themen? Gibt es da einen speziellen Themenzuschnitt oder so, wie du gerade gesagt hast, wollt ihr schon eigentlich auch alle Themen bedienen, nur eben aus einer speziellen Perspektive?
Richtig, also wir wollen eine breite Themenpalette aufsetzen aus unseren Perspektiven, weil die fehlen. Zum Beispiel wollen wir über Armut reden, über Altersarmut, Kinderarmut, wir wollen über Radikalisierung auf TikTok reden, wir wollen über Fleisch reden, wir wollen über rechte Gewalt natürlich reden, weil diese Themen halt auch oft untergehen, aber aus unseren Perspektiven, da muss man ja auch wieder im Plural reden.
Zwei kleine Fragen habe ich noch. Und zwar zum einen hast du etwas gesagt, was mich auch zum Nachdenken gebracht hat, das war Save Your Energy, werd Influencer. Und ich habe mich gefragt, ist das wirklich der richtige Weg? Ich verstehe den Angang, weil man als Mensch eben vielleicht auch mit Migrationsgeschichte denkt, okay, warum muss ich diese ganzen Kämpfe kämpfen? Dann mache ich es doch alleine. Aber brauchen wir nicht, um echte Veränderungen zu erwirken, ein Zusammen, dass also es doch eher viel stärker ein Zusammenwachsen eben in den Redaktionen geben muss von Menschen mit eben den unterschiedlichsten Perspektiven?
Ja, ich hätte vielleicht sagen sollen, werd doch NewsfluencerInnen, weil davon gibt es viel zu wenige in Deutschland. In Großbritannien gibt es zum Beispiel ein Beispielprojekt, wo öffentlich-rechtliche Medien InfluencerInnen schulen in Programmen, die 3 Monate dauern und ihnen die Basic-journalistischen Skills beibringen, wie Fakten checken, Quellenüberprüfung und so weiter. Und das ist ein total cooles Projekt, weil dadurch die Influencer, die bringen ja schon eine Crowd mit und haben sich Vertrauen hart erarbeitet, aber achten halt nicht so auf diese journalistische Qualität. Und auf der anderen Seite haben wir Öffentlich-Rechtliche, die Relevanzverlust haben, weil der Medienmarkt halt fragmentiert ist. Und dann lass sie doch einfach zusammenkommen in Programmen und sie nachhaltig auch zu fördern und einzuspeisen in die Strategien und nicht einfach nur einen Vertrag zu machen, wie Funk das ja gerne macht, bei Menschen und ihnen nicht einfach kurzfristige Verträge geben, um sie dann wieder loszuwerden.
Ihr habt nämlich auch ein paar Tipps präsentiert für Medienhäuser, was die so gezielt anders machen könnten. Was wären deine Top 3 Empfehlungen?
Ganz banal, wie du es gesagt hast, sagt Tamam, lernt Code aus dem Arabischen, sagt meine Achs, Freund auf Arabisch heißt das. In der Redaktion tatsächlich, lockert eure Stimmung auf, aber wenn du mich jetzt strukturell fragst, braucht es gezielt Anwerbung für Arbeiterkids, niedrigschwellig. Macht eine WhatsApp-Gruppe vielleicht einfach, dass man kein PDF runterladen muss oder erarbeiten muss. Geht auf die Straße, ihr hört interessante Geschichten von Jugendlichen, nimmt sie einfach mit. Quereinsteigerinnen, die sonst niemals auf diesen Beruf gekommen wären, weil Journalismus in meiner Realität damals noch nicht mal in meinen Träumen erschienen ist. Also zieht die Leute mit, die ihr interessant findet. Guckt auf, ihr seid die ganze Zeit auf Instagram und TikTok. Fragt die Leute, habt ihr Bock auf ein Volo? Einfach so und schaut, was passiert. Ich glaube, es wird passieren sehr spannende Sachen.
Die Journalistin Edda Öztürk darüber, wie Arbeiterkinder und migrantische Perspektiven den Journalismus bereichern und aus der Vertrauenskrise führen können. Denn das Vertrauen in Medien hierzulande schwindet. Und das zeigt auch eine ganz aktuelle Studie, die auf der Republika vorgestellt wurde. Mit der Autorin der Studie sprechen wir gleich. The Fix. Less cities, more moving people.
Ja, Uckermark. Und mehr als früher und mit Freude. Aber eben auch kein Wegducken vom öffentlichen Leben. Und wenn ich eine Einladung bekomme, kann ich nicht alle annehmen, aber manchmal komme ich eben.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns Ja gesagt haben. Der Westdeutsche Rundfunk kümmert sich um Europa. Dem WDR ist Europa näher.
Das weiß ich noch aus meiner Amtszeit. Da können wir einen ganzen Werbeblock jetzt machen.
Nein,
schon immer früher war das im Auswärtigen Amt. Jetzt ist es dann mit der Republika zusammen.
Genau.
Warum das?
Damit so viele Leute, so viele junge Gesichter, an die Sie hier blicken,
stimmt,
Kontakt mit Ihnen bekommen.
Super,
und nicht nur die Ministerialdirektoren und
ja, das stimmt.
Mitarbeiter des Öffentlich-Rechtlichen.
Guter Move.
Aber
ja, Republika, guter Move. Das machen wir hier auch im Medienmagazin. Angela Merkel war auch zu Gast bei der Republika, der heimliche Star. Der Andrang war groß bei Angela Merkel beim WDR-Europa-Forum. Wir kümmern uns jetzt aber gleich um ein paar Hidden Champions, die aber trotzdem Wichtiges zu berichten haben, wie zum Beispiel Anna Lob darüber, wie Menschen heute über Medien denken. Vertrauen in Qualitätsmedien und Journalismus ist zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber dieses Vertrauen bröckelt. Die gemeinnützige Organisation More in Common hat im Spätsommer 2025 über 2000 Menschen in Deutschland gefragt, wie sie über Journalismus und Medien in Deutschland denken und die Ergebnisse auf der Republika vorgestellt. Und die sind alarmierend. 87% der Menschen finden es wichtig, dass es unabhängigen Journalismus gibt. 50% finden die meisten Journalistinnen berichten auch unabhängig, aber die anderen 50% sagen, sie würden gezielt in die Irre geführt. Von Anna Lob, der Autorin der Studie, wollte ich wissen, gilt das über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg oder gibt es bestimmte Typen, wo eine Medienskepsis besonders verbreitet ist?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist, glaube ich, eine sehr relevante Frage, denn tatsächlich ist es so, dass das nicht über alle gesellschaftlichen Gruppen gleich verteilt ist. Wir sehen große Unterschiede, je nachdem, ja, welche sozusagen Grundhaltung, welchen Blick Menschen auf Gesellschaft ganz allgemein haben, wie ihr Grundvertrauen auch in unsere Gesellschaft, aber auch in ihre Mitmenschen ist. Und was wir da eben beobachten, ist, dass es gerade die Segmente sind, die ohnehin schon schlechter eingebunden sind in unsere Gesellschaft, die das Gefühl haben, dass ja, sie oft überhört werden, übersehen werden. Das ist gerade diese Menschen, wir nennen sie das unsichtbare Drittel, diese Menschen sind, die sich eben schlechter eingebunden fühlen und aber auch Menschen aus einem Segment, die wir die Wütenden nennen, also Menschen, die sehr unzufrieden sind mit dem Status quo unserer Gesellschaft, die sich eigentlich ja ein ganz anderes System auch für unser Land wünschen. Und da ist eben dieses Zweifel, dieses Misstrauen auch in Medien besonders stark verbreitet.
Auch den öffentlich-rechtlichen Medien wird nicht mehr so vertraut, wie es mal war. Wobei man auch sagen muss, also dass die Tagesschau beispielsweise immer noch ein sehr hohes Vertrauen genießt. Aber insgesamt muss man sagen, erleben wir da also eher einen negativen Trend. 60% sagen in ihrer Umfrage, also dass sie eben den öffentlich-rechtlichen nicht mehr so sehr vertrauen, wie sie es mal getan haben. Geben Sie auch Gründe dafür an?
Also wenn wir Menschen fragen, quasi auch nach Gründen, warum sie vielleicht auch Medien vertrauen oder auch misstrauen, dann benennen viele Menschen tatsächlich die Corona-Pandemie als auch einen Moment in den letzten Jahren, wo sie eben viel Vertrauen verloren haben. Was, glaube ich, ganz spannend ist, weil was man ja gesehen hat zum Beginn der Pandemie, was dass viele Menschen sich eigentlich Qualitätsmedien zugewendet haben, dort eben nach Orientierung gesucht haben, nach zuverlässigen Informationen zu dem, was in dieser Krise passiert. Aber das scheint sich im Laufe der Zeit eben verändert zu haben, gedreht zu haben, durch natürlich sicherlich auch immer zugespitztere Debatten, das Gefühl, dass es wenig Nuancen gibt, dass man sich auf eine Seite schlagen muss. Und das ist sicherlich was auch das Vertrauen von Menschen in Medien eben auch beeinflusst hat. Ja.
Vertrauen wird auch immer wieder im Zusammenhang mit KI debattiert, weil natürlich eben generierte Inhalte ein nicht so hohes Vertrauen genießen unter Umständen, eben als wenn ein Mensch sozusagen nochmal Fakten geprüft hat, Informationen geprüft hat. Wie gehen die Befragten damit um, also mit KI-Inhalten, die ihnen im Internet präsentiert werden?
Ja, das ist sehr interessant, weil wir in unserer Befragung eben festgestellt haben, dass erstmal so um die 40% das Gefühl haben, sie können eigentlich ganz gut selber unterscheiden zwischen KI-generierten Inhalten und nicht KI-generierten Inhalten. Wenn man dann fragt, wie ist es mit anderen Menschen, dann ist es noch so ungefähr die Hälfte davon, die sagt, ja, andere Menschen können das. Und wenn man dann aber fragt, jetzt mit Blick auf Medien und Journalismus, haben Sie denn das Gefühl, dass lieber Sie selber sozusagen überprüfen, ob das KI ist oder nicht oder ob das Medienhäuser für Sie machen sollen? Sagt eine Mehrheit von 58%, dass Sie lieber selber untersuchen, ob es sich um einen KI-Inhalt handelt, als dass sie sich auf die Einordnung von Journalismus verlassen. Und das finde ich total spannend, weil Menschen eben durchaus auch selbstkritisch sagen, ich fühle mich eigentlich nicht so sicher damit. Also es sind 40% sind keine Mehrheit, die das Gefühl haben, dass sie da sicher sind. Aber trotzdem mache ich es lieber selber, als dass ich Journalistinnen vertraue. Und ich glaube, darüber muss man auf jeden Fall sprechen und genauer verstehen, auch woran das liegt.
Woran machen denn Menschen eine gute Berichterstattung fest?
Ja, also ich glaube, für Menschen gibt es so verschiedene Dinge, die sie sich eigentlich von Journalismus erwarten. Und unsere Studie sagt also im Wesentlichen drei Elemente, die total wichtig sind. Das eine ist Orientierung. Also es ist eine Berichterstattung, die sozusagen mir hilft, das, was in der Welt passiert, besser zu verstehen. Dabei ist es aber eben vielen Menschen, auch gerade aus dem unsichtbaren Drittel, aber auch eigentlich Menschen allgemein total wichtig, dass sie nicht das Gefühl haben, dass Journalismus zu dieser ganzen Informationsflut und Desorientierung und den vielen Meinungen, die es überall gibt, da noch was draufsetzt, indem sozusagen Journalismus selber noch die ganze Zeit Meinungen raushaut, sondern Menschen wünschen sich da eigentlich eher, dass sozusagen Hintergrundinformationen bereitgestellt werden, Dinge klar aufgezeigt werden, die passieren, auch Fehlverhalten vor allem von mächtigen Akteuren aufgedeckt wird und so eben Orientierung gegeben wird. Der zweite Aspekt ist der Aspekt von Abbildung, den Menschen sich wünschen. Also Menschen wollen sich mit ihrer Lebensrealität, mit ihrer Lebenswelt auch wiederfinden in Medien. Und auch da zeigt unsere Studie, dass das eben ganz viele nicht tun. Also es sind etwas über 50%, die generell dieses Gefühl haben, dass ihre eigene Perspektive wiedergespiegelt wird in medialer Berichterstattung. Und gerade eben im unsichtbaren Drittel, da ist es nur eine Minderheit, die dieses Gefühl hat. Also wirklich die Frage von, wie kann ich eigentlich Lebensrealitäten abbilden und darüber berichten, was Menschen wirklich bewegt, die Themen, die für Menschen auch relevant sind. Das ist was ja in unserer Forschung auch immer wieder rauskommt. Und das ist auch spannend, weil eben Menschen auch in Fokusgruppen sagen, dass es halt nicht unbedingt die großen Themen sind, wie jetzt Außenpolitik oder so, sondern wirklich dieses Lokale, hier wird ein Mieter abgezockt, hier wird irgendwie, was ist eigentlich in Nahrungsmitteln genau drin und so. Das sind Themen, die Menschen bewegen, weil sie ihren Alltag betreffen und wo sie sich auch mehr Einordnung von Journalismus wünschen. Und der dritte Aspekt ist eben die Moderation. Also Journalismus soll durchaus ein Ermöglicher auch von Diskurs, von Streitfähigkeit, von Debatten sein. Nicht unbedingt selber immer aktiv daran teilhaben, aber eben diese Räume bereitstellen und dadurch auch Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, mit nuancierten Perspektiven auch zusammenbringen und eben so ein gesellschaftliches Gespräch sozusagen moderieren. Das sind Dinge, die Menschen wichtig sind und woran sie auch erkennen, dass Journalismus auch für sie gemacht wird sozusagen.
Ja, Perspektivenvielfalt, also ein großes Thema. Medienforscherin Anna Lob von More & Common über ihre Studie zu Medienvertrauen in Deutschland. Loma! Hier bei Radio 1 mit Going Out. Ja, und wenn man keine Lust auf Ausgehen hat, dann kann man zum Beispiel einen Podcast hören. 20 Millionen Menschen tun das in Deutschland auch regelmäßig und die Nachfrage steigt. Doch wer sind denn eigentlich die Macherinnen und Macher, die immer mehr Menschen in Deutschland mit ihren Hörgeschichten begeistern? Dr. Vera Katzenberger ist Juniorprofessorin an der Universität Leipzig und forscht zu digitalem, datenbasiertem Journalismus und wollte diese Frage auf den Punkt bringen. Mit der bislang größten Befragung von knapp 1500 Podcastenden in Deutschland hat sie auf der Republika gezeigt, wer eben die Macherinnen hinter dem Mikrofon sind, was sie antreibt und wie ihre Vorstellungen von Storytelling, Publikum und Community ihre Arbeit prägen. Ich habe Vera Katzenberger nach ihrer Session zum Interview getroffen und gefragt, wer sind Sie denn nun, die Macherinnen der Podcast-Branche?
Ja, wir haben eine groß angelegte Studie durchgeführt. Wir haben eine Befragung gemacht, in der wir Podcasterinnen und Podcaster aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen haben und verschiedene Fragen gestellt haben. Unsere Daten zeigen ganz klar, dass der durchschnittliche Podcaster im deutschsprachigen Raum männlich, mittelalt und hoch bis sogar akademisch gebildet ist. Die Diversität, die sich viele also von Podcasts als Medium sprechen, sehen wir zumindest, wenn wir uns die Soziodemografie der Podcasterinnen und Podcaster anschauen, noch nicht im großen Umfang.
Eigentlich sind die Einstiegshürden in die Podcast-Szene relativ gering. Also man braucht verhältnismäßig wenig Equipment, das auch nicht so wahnsinnig viel kostet, also im Vergleich vielleicht zu anderen Produktionen. Und dann könnte man meinen, es hätte doch eigentlich genau dazu führen können, dass es eben ein diverseres Bild an Menschen gibt, die eben Podcasts machen. Wie erklären Sie sich das, dass dann eben doch vor allen Dingen viele weiße akademische Männer Podcasts machen in Deutschland?
Also die Produktion von einem Podcast ist heute ja wirklich sehr einfach, sehr niedrigschwellig möglich. Man braucht häufig eigentlich nur noch ein eigenes Smartphone, ein Mikrofon. Es gibt entsprechende Apps. Auch das Hosting ist ja wirklich schon standardisiert und sehr vereinfacht möglich. Trotzdem muss man sich natürlich mit dem technischen Equipment befassen. Das mag viele Personen abschrecken, wirklich so einen Podcast zu starten und dann auch langfristig über Jahre hinweg am Ball zu bleiben. Es ist auch so, das sehen wir in unseren Daten, dass die meisten Podcasterinnen und Podcaster kein Geld mit ihren Inhalten verdienen. Die verbreiten ihre Formate wirklich aus einer Freude an dem Podcast, aus einer Begeisterung für ihr Thema. Und all das, wenn sich das finanziell nicht trägt, ist natürlich eine Challenge. Und ansonsten ist Podcasten natürlich ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen. Also da fließt viel Energie rein, es fließen viele Nerven rein. Die Kapazitäten muss man natürlich erstmal frei machen und da sehen wir ja in den Gesamtstatistiken, dass Frauen nach wie vor mehr Care-Arbeit erbringen, häufiger in der Familienarbeit involviert sind, in Teilzeit sind, auch häufiger weniger verdienen als Männer und das ist natürlich was sich dann auch in dem Medium widerspiegelt. Man braucht einfach den Freiraum und die Kapazität, um so einen Podcast zu bespielen und unter Umständen ist das eben was bei Männern mehr vorhanden ist als bei Frauen.
Und haben Sie das Thema Finanzierung auch schon angesprochen, haben gesagt, die meisten machen das dann doch eben als Hobby. Also es gibt keine Finanzierung dafür, man stemmt das eben auf eigene Kosten. Aber es gibt natürlich auch Podcasts, die damit Geld verdienen oder die mit ihrem journalistischen Produkt oder ihrem auch Unterhaltungsprodukt Geld verdienen. Wie ist so im Schnitt die Finanzierung? Also wie finanzieren sich Podcasts in Deutschland?
Also wir haben uns ja die Perspektive der Podcasterinnen und Podcaster angeschaut und in der Breite ist es so, dass die meisten Content-Creator kein Geld mit ihren Inhalten verdienen. Natürlich gibt es da Ausreißer nach oben und viele Podcasterinnen und Podcaster, die ein solides Geschäftsmodell draus machen konnten. Was wir viel sehen im Podcast-Bereich sind klassische Ads natürlich, Native-Ads, auch Ads, die sehr gerne von den Podcasterinnen Podcasterinnen und Podcastern selber eingesprochen sind. Das stellt dann natürlich Fragen im Hinblick auf die Trennung von redaktionellen Inhalten und werblichen Inhalten. Die Landesmedienanstalten in Deutschland mahnen bei Podcasts auch immer wieder an, dass diese Trennung zwischen werblichen Inhalten und redaktionellen Inhalten nicht sauber durchgehalten wird. Was wir im Podcast-Bereich auch viel sehen, sind Community-basierte Finanzierungsmodelle. Das sind dann Möglichkeiten, wo sich Hörerinnen und Hörer durch freiwillige Spenden beteiligen, wo Hörerinnen und Hörer auch Mitglieder in der Community werden können und durch einen Mitgliedschaftsbeitrag den Content quasi finanziell auch unterstützen. Und im journalistischen Bereich ist es tatsächlich so, dass Podcasts heute eines der erfolgreichsten Modelle für viele Verlage sind. Verlage platzieren ihre Podcasts dann gerne hinter den Paywalls und locken quasi potenzielle Nutzerinnen und Nutzer durch ihre spannenden Podcasts hinter die Paywall. Und da sehen wir, dass da wirklich eine sehr hohe Conversion Rate ist und viele Hörerinnen und Hörer dann wegen dem Podcast auch sich dazu entscheiden, ein Abo-Modell bei einem Verlag, ein Plus-Modell bei einem Verlag abzuschließen.
Das sind natürlich dann professionelle journalistische Podcasts und journalistische Produkte, aber es gibt eben auch viele, wie Sie ja auch bereits gesagt haben, Podcaster, die das einfach so machen. Das bedeutet, die Podcasterinnen und Podcaster übernehmen oft auch journalistische Funktionen, um da letztlich eine journalistische Ausbildung oder Sozialisation zu haben. Sehen Sie darin eher eine Chance, um dann eben doch mehr Perspektiven, mehr Vielfalt zu haben? Oder sehen Sie dort eher Risiken, die entstehen für die Qualität oder eben auch für journalistische Standards?
Wir haben in unserer Umfrage auch erhoben, wie die Podcasterinnen und Podcaster auf klassische Qualitätskriterien und Qualitätsstandards, wie sie im professionellen Journalismus üblich sind, schauen. Und da waren die Ergebnisse sehr erfreulich, weil sie gezeigt haben, dass den meisten Podcasterinnen und Podcastern auch aus der Indie-Szene typische Qualitätsstandards wie Authentizität, aber auch Objektivität, Multiperspektivität durchaus wichtig sind. Also wir sehen, dass hier eine hohe Sensibilität ist. Und insgesamt können Podcasts natürlich dazu beitragen, dass sich viele Menschen mit ihren Meinungen raustrauen und sich in den Diskurs einmischen. Das ist erfreulich. Es hat natürlich aber auch immer eine Schlagseite und bringt auch immer die Gefahr mit, dass durch fehlendes Gatekeeping, fehlende redaktionelle Checks, fehlende Verifikationen auch falsche oder problematische Inhalte so ihren Weg in unsere gesellschaftliche Debatte finden können.
Vera Katzenberger von der Uni Leipzig über die Macherinnen und Macher der Podcast-Branche. Und wir gehören ja auch dazu, denn diese Sendung gibt es auch als Podcast bei ARD Sounds. Wenn Sie also vielleicht nicht alles hören konnten, dann hören Sie doch gerne unseren Podcast, denn das Medienmagazin neigt sich dem Ende entgegen. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.